10 Minuten Heimat, der Podcast. Heute mit
Wilfried Meizner.
Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Heimat, der Podcast. Wir haben heute wieder eine neue Folge für euch und unser heutiger Gast, der lebt manchmal, könnte man so sagen, im Gestern. Das ist aber jetzt im total positiven Sinne gemeint, denn heute ist bei uns Wilfried Meizner. Er ist der Stadtarchivar von Unkel. Und ich bin gespannt, was er heute so aus den Geschichtsbüchern von Unkel zu berichten hat. Und wir sprechen über seine Arbeit und wie das Ganze auch heute aussieht, weil sich die Arbeit natürlich auch verändert. Und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schönen Dank. Ich bin gerne hier.
Lieber Wilfried, erklär uns doch einfach mal, seit wann bist du Stadtarchivar und was sind da eigentlich mal so ganz grob deine Aufgaben?
Also ich bin von Rudolf Vollmer angesprochen worden, das muss so 2009 gewesen sein. Da war ich dann schon Mitglied im Geschichtsverein, wir kannten uns also dann schon. Und er meinte, er bräuchte mal einen Nachfolger, ob ich daran interessiert wäre. Er hat mich dann ins Stadtarchiv eingeführt, eingearbeitet. Und dann haben wir das offiziell gemacht über den Bürgermeister. Und er hat gesagt, ja, der Stadtrat möchte sich gerne mal deine Vorstellungen anhören. Dann habe ich mich dort vorgestellt im Stadtrat. Die haben zugestimmt. Und am 01.01.2010 war es soweit. Dann habe ich das Stadtarchiv von Rudolf Vollmer übernommen.
Okay, und jetzt mal für die Zuhörer, die kennen jetzt, okay, Stadtarchivar, das ist jetzt dann, ne, du hast gesagt, du bist da eingeführt worden. Was ist so quasi die ordinäre Aufgabe des Stadtarchivars? Was tut der?
Also einmal die Bewahrung der vorhandenen Akten und Gegenstände, die ordnungsgemäße Behandlung, dann aber auch die Erarbeitung von interessanten Themen, die sich daraus ergeben, die Erarbeitung von Veröffentlichungen, Vorträge halten. Ein wichtiger Punkt sind die Stadtführungen, ja. Themenführungen, Ausstellungen habe ich auch schon gemacht. Schüler im Archiv ist immer ein wichtiges Thema, findet demnächst wieder statt. Also es kommt darauf an, das Thema in der Öffentlichkeit aktuell zu halten.
Hört sich auf jeden Fall ein sehr breites Spektrum.
Ja, ja,
das hinter dem Wort Stadtarchivar verbirgen sich dann doch sehr, sehr viele Aufgaben, von Ausstellung bis zur Verwaltung der Gegenstände und Dokumente. Du hast gerade auch schon angesprochen, ich nehme an, es sind Dokumente, die sind ja einmalig, die dann dort sind oder auch zum Teil einmalig. Das heißt, man hat eine gewisse Verantwortung dem gegenüber. Du hast das gerade eben schon angesprochen, die richtig zu behandeln. Wie lernt man das? Also das heißt, wir haben jetzt Dokumente da, die bestimmt ja unter bestimmten Voraussetzungen gelagert werden müssen oder auch behandelt werden müssen. Wie hast du dir das angeeignet?
Also wie gesagt, habe ich ja eine Anleitung durch meinen Vorgänger bekommen. Und es gibt natürlich Fachliteratur, aus der man entnehmen kann, wie man mit diesen Originalen umgeht. Und es kommt auch darauf an, dass man nicht unberufene, Ahnungslose an diese Akten heranlässt. Deswegen lasse ich also nur zu, dass mit diesen Akten umgegangen wird, wenn man schon sehr viel Ahnung davon hat. Ich habe mir auch in Natura angeschaut, wie es geht, indem ich das Kölner Stadtarchiv besucht habe und geschaut habe, was machen die denn da. Also auf diese Weise lernt man das.
Ich war selber mal im Domarchiv in Köln, weil ich mir da ein altes Buch vom Junggesellenverein aus Bruchhausen angeguckt habe, als ich damals da noch in Funktion war. Und auch da war das dann so, das Buch wurde dann rausgeholt, ich habe Handschuhe bekommen und so kann man sich das bei dir dann auch vorstellen. Das heißt, wir haben ein ganz altes Dokument, ich nehme an, ist das irgendwie dann in Folie oder wie muss man sich das vorstellen, dass wir mal die Leute mal abholen in so eine Situation, wir gucken uns heute ein Dokument im Stadtarchiv an, wie sieht das dann aus? Holt man das dann, also wie ist eingelagert und bis man dann letztendlich es sich anschauen kann?
Nein, also von Folie kann gar keine Rede sein. Okay. Das wäre vielleicht auch nicht sachgerecht. Die Akten darf man sich im Allgemeinen nicht so vorstellen, wie wir das heute haben, also mit Löchern drin und in Ordnern. Nein, sondern es sind lose Blätter, handbeschrieben natürlich, die einfach nur in Umschlägen liegen, in mehr oder weniger dicken Packen aufeinander. sodass also schon natürlich die Frage entsteht, wie erhalten die sich eigentlich? Mhm. Wichtig ist bei uns auch das Raumklima. Habe ich testen lassen. Wir haben ein sehr gutes Raumklima da im ersten Stock vom alten Rathaus. Also von daher keine Gefahr, keine Schimmelgefahr. Und ja, man sollte also diese alten Blätter mit Handschuhen anfassen. Und natürlich aufpassen, dass sie nicht einreißen, abbröseln. Die Gefahr besteht immer, deswegen also vorsichtiger Umgang damit.
Ja, also ich erinnere mich daran, wie gesagt, ich war dann einmal da im Domarchiv. Das Buch war, glaube ich, von 1756 oder so. Es war halt ein Buch, also als Kassenbuch geführt. Und das war halt auch dann, also es war halt schon, klar, es war beschädigt ein wenig. So, es hatte ja dann auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber das war wirklich dann auch sehr spannend.
Ja, ich kann noch was ergänzen. Mein Vorgänger hat schon dafür gesorgt, dass also ganz sensible oder nicht mehr so sehr gut in Ordnung seiende Blätter restauriert worden sind. Da gibt es Spezialfirmen. Mhm. Und dann gebunden worden sind. Also diese ehemals losen Blätter sind zu Büchern gebunden worden nach ihrer Restaurierung.
Okay.
Und damit ist natürlich dann schon gewährleistet, dass sie erhalten bleiben. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel so ein bisschen jetzt schon fast technisch gesprochen. Ne? Was mich jetzt total interessieren würde, wo jetzt so, man steht ja nicht morgens auf und sagt, ich bin Stadtarchivar, sondern da ist ja so ein bisschen persönliches Interesse irgendwie da. Und ich glaube, das ist auch ein Amt, wo man sich vielleicht jetzt auch nicht irgendwie reinquatschen lässt. Naja, man macht das halt so. Woher kommt dein persönliches Interesse für die Geschichte und vor allem halt natürlich als Stadtarchivar von Unkel für die Geschichte von Unkel?
Das fing bei mir sehr früh an. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Briefmarken zu sammeln. Und natürlich schaut man auf die Motive. Und bei mir war es einfach so, ich wollte wissen, was wollen mir diese Briefmarken sagen? Was sind das für Motive? Und auf diese Weise bin ich dann erstmal an die Geografie gekommen. Meine Eltern hatten einen schönen, großen, alten Atlas. Ich habe dann immer auf dem Boden gelegen, im Wohnzimmer, und habe diesen Atlas durchstudiert, habe die ganzen Länder kennengelernt, die Hauptstädte auswendig gelernt. Ich konnte alle japanischen Inseln auswendig. Und solche Dinge. Von der Geografie kommt man dann auf die Geschichte. Dann will man auch wissen, ja, was steckt denn dahinter? Ich habe mir dann immer als Junge viele Bücher schenken lassen, die damit was zu tun haben. Zum Beispiel die erste Weltumsegelung Magellan oder Sven Hedin in Asien und solche Dinge, die haben mich wahnsinnig interessiert. Also es war schon sehr früh ein Hobby. Ich habe mir auch überlegt, soll ich Geschichte studieren, habe aber dann vernünftigerweise doch einen Brotberuf ergriffen. Geschichte blieb immer mein Hobby. Wir haben 27 Jahre in Beuel gewohnt, meine Frau und ich, und ich habe mich auch für die Beueler Geschichte damals sehr interessiert. Und mein Lebensmittelpunkt ist aber jetzt endgültig seit 2006 Unkel. Ich kenne Unkel seit 1966, meine Frau ist Unklerin. Also seit 66 bin ich hier regelmäßig gewesen und seit 2006 eben ständig hier wohnend. Und deswegen ist das für mich einfach jetzt auch, sagen wir mal, vom Geschichtsinteresse her der Mittelpunkt.
Ja, ich finde das total schön, einfach mal die Leute so eine Situation mit reinzunehmen. Ich glaube, jeder kann sich das jetzt vorstellen, wie der kleine Wilfried im Wohnzimmer im Atlas am Blättern ist so eine Begeisterung für so ein Thema dadurch entsteht. Finde ich super schön. Wir haben gerade eben schon über alte Dokumente gesprochen, die auch schon mal restauriert worden sind. Vielleicht so ein spannender Fakt irgendwie. Was ist denn so das älteste Dokument, was wir im Stadtarchiv hier in Unkel haben? Und oder was ist grundsätzlich so das älteste Dokument auch über Unkel, was vielleicht gar nicht hier liegt? Es geht ja auch immer so ein bisschen, da streiten sich auch immer so die Ortschaften darum, wer ist älter und wann ist man das erste Mal geschichtlich erwähnt und kannst du uns dazu was sagen?
Ja, das sind also zwei verschiedene Dinge.
Genau.
Das älteste Dokument, was wir wirklich im Archiv haben, ist ein Pergament vom Juli 1379. Und zwar ist ja früher zu der Zeit der große Grundeigentümer hier, das Stift St. Maria ad Gradus aus Köln gewesen. Schon einige hundert Jahre lang. Die haben also Lehen vergeben. Die Unkler haben die Weinparzellen und anderen Äcker bearbeitet. In dem ursprünglichen Vertrag stand drin, dass man das höchstens 4 teilen darf. Aber im Laufe der Jahrhunderte ist das alles ganz stark zersplittert worden, sodass nachher eigentlich niemand mehr so genau wusste, wem gehört eigentlich was. Das heißt, der Unkler sagt natürlich dann, das gehört mir. Mhm. Und dann kamen also eines Tages doch die Oberen von Maria ad Gradus hierher und haben gesagt, Moment mal, das wollen wir doch jetzt mal richtig stellen. Und haben die Unkler gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, dass Maria ad Gradus der Grundherr ist. Hat sich allerdings in den folgenden Jahrhunderten dann auch wieder zerbröselt. Aber das ist also ein Pergament, was hier im Stadtarchiv liegt.
Sehr so, spannend.
Die andere Frage war ja, wie kann man eigentlich nachweisen, wie alt Unkel ist?
Genau.
Wir haben davon keine Originale, aber sehr schöne Bücher. Und zwar, der Ursprung ist Prüm. Das war eine große Abtei, die von kaiserlicher Seite gegründet worden ist. Und zwar schon im 8. Jahrhundert. Und als die Bindung zwischen Prüm und dem Kaiserhaus sehr eng war, hat das dazu geführt, dass Prüm über 300 verschiedene Grundstücke und Höfe und so weiter bekommen hat, um Einnahmen zu erzielen.
Okay.
Dazu gehört auch Unkel. Und das geht hervor aus einer Akte, die natürlich in Latein geschrieben ist, aus dem Jahre 866. Das ist also der älteste schriftliche Nachweis. Da steht drin Onkalo. Onkalo. Aber ist nichts so. Anderes als Unkel.
Ja, sehr spannend.
Ist eine Latinisierung, würde ich mal sagen. Ne? Und es hat immer wieder verschiedene Formen gegeben. Unkele und so weiter. Aber
es sind ja auch viele Spracheinflüsse im Laufe der Jahrhunderte auch hier gewesen. Ne?
Aber eine noch schlagenderer Nachweis ist dann passiert, nachdem die Normannen hier eingefallen waren und hier an der Mosel und am Rhein sehr viel zerstört haben, hat dann, nachdem die wieder weg waren, der Abt von Prüm seine Boten rumgeschickt. Was ist denn noch da? Und in welchem Zustand? Und darüber ist ein sogenanntes Urbar entstanden. Also sagen wir mal, eine Zusammenfassung dieser Erkundungen. Und da kommt dann Unkel auch wieder drin vor mit näherer Beschreibung. Dass also es nämlich 21 Lehen hier gegeben hat und so weiter und so weiter.
Also ne? Quasi die noch genauere ist quasi die Inventarisierung nach der Verwüstung. So, wenn man es mal ganz modern ausdrücken würde.
Sozusagen, ja.
Okay. Du hast
und das war, ich habe noch keine Zahl genannt, das war 893.
Also quasi alles sehr, also die erste, das älteste Dokument, wo es irgendwie erfasst ist, plus dieses, nennen wir es Inventarisierung nach der Plünderung, alles sehr eng beieinander halt um alles vor 900.
Allerdings weiß man, dass die Franken sehr viel früher hier gewesen sein müssen, weil man ja Anfang des 20. Jahrhunderts Ausgrabungen gemacht hat und Grabbeigaben gefunden hat. An der Linzer Straße zum Beispiel, ne? Und deswegen schätzt man, dass also um 600 oder kurz danach die Franken auf jeden Fall hier waren.
Also dass die erste Siedlung dann schon hier war.
Ja.
Du sagst gerade eben bei den Dokumenten, dass es auf Latein geschrieben war. Das ist ja dann nochmal die nächste Stufe, dass es auch noch in einer komplett anderen Sprache geschrieben ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich auch die ganzen anderen Dokumente oder viele der anderen Dokumente in früherer Sprache und auch in früherer Schrift geschrieben sind. Wie schafft man das, dass man das heute noch lesbar bekommt? Ich nehme an, da hast du dich auch irgendwie weitergebildet, um überhaupt quasi genau diese Informationen alle für dich erfassen zu können.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, meine alten Lateinkenntnisse wieder auszugraben. Das ist furchtbar lange her und das habe ich auf der Schule auch ohnehin nicht gerne gemacht. Da gibt es eben entsprechende Literatur. Da gibt es Spezialisten, die all diese Dinge übersetzt haben und das kann man heute alles sehr schön nachlesen. Wo ich mir sehr viel Mühe gegeben habe und auch erfolgreich bin, ist, sagen wir mal, in der frühen Neuzeit, sagen wir mal 17. bis 18. Jahrhundert vor allen Dingen, diese alten Schriften transkribieren zu können, also zu verstehen.
Ja.
Es fängt schon damit an, dass die Schreibweise sehr altertümlich ist. Es gab keine Interpunktion. Groß- und Kleinschreibung war den Leuten vollkommen egal. Aber es gab auch sehr viele alte Ausdrücke, die man heute nicht mehr kennt. Und natürlich war die persönliche Handschrift sehr individuell. Es sei denn, es war eine Kanzleischrift. Das ist dann immer sehr schön, aber zum Beispiel die Bürgermeister oder die Stadtschreiber hier, da hat jeder geschrieben, wie er gerade wollte. Also da hat man schon seine Mühe, das zu übersetzen. Und man tastet sich dadurch daran, dass man zunächst mal versucht, um welches Thema geht es denn in diesem Blatt? Und wenn man das rausgefunden hat, dann hat man ja schon einen Anhaltspunkt, was könnte das denn heißen? Und dann macht man Buchstabenvergleiche. Also man findet ein Wort, das man nicht entziffern kann, denkt, Moment, da ist aber vielleicht doch ein sehr typischer Buchstabe drin. Wo hast du den denn schon mal gesehen? In einem anderen Wort, das hast du schon übersetzt? Ah ja, dann ist das so und so. Also es ist eine ganz mühsame Arbeit, bei der man große Zähigkeit haben
muss.
Ja, muss
Detailarbeit dann, ja. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, dann, also wenn du sagst, jeder hat seine eigene Handschrift, gut, dass die Bürgermeister dann viele Dokumente irgendwie gezeichnet und oder geschrieben haben und nicht Ärzte, ne? So. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich nichts lesen können. So, wir machen einen kurzen Break. Wir kommen in unsere Schnellfragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Geschichtsdoku im TV oder lieber Literatur?
Literatur.
Unkel ist historisch interessant, weil?
Weil es eine sehr weit zurückgehende Geschichte hat.
Könnte ich Zeit reisen, würde ich ins Jahr reisen?
1583.
Hat das einen Grund?
Belagerung von Unkel.
Belagerung von Unkel. Aber nicht ganz ungefährlich. Könnte sein, dass man nicht mehr zurückkommt?
Ja, es ist glücklich ausgegangen.
Okay, dann spannend. Ein bisschen Nervenkitzel. Ja. Und dein Lieblingsort in Unkel ist?
Eindeutig der KD-Anleger. Der Blick auf das Siebengebirge. Und auf den Rhein, der dort aussieht wie ein See.
Stimmt. Gar nicht so drüber nachgedacht bis jetzt. Man sieht halt die Kurve, ne? Ist halt irgendwann das Ende der Blick, ne?
Ja.
Interessant. So sieht das jeder anders, ne? Aber interessante Sichtweise. Wir haben gerade schon ganz viel über die Dokumente gesprochen, die zum Teil einmalig sind, die bestimmt eingelagert werden müssen. Du hast selber eben gesagt, du warst selber mal vor Ort, um dich vorzubilden. Das Stadtarchiv in Köln, haben wir alle mitbekommen, dass es da mal diesen Zwischenfall gab beim U-Bahn-Bau und mit einem riesen Rattenschwanz am Problem, der da hinten dran war, für die ganzen Dokumente. Um das Ganze halt irgendwie noch sicherer zu machen, wird viel digitalisiert mittlerweile. Wie weit sind wir da in Unkel, was Digitalisierung betrifft von Dokumenten?
Also mit zwei Kollegen, Freunden, habe ich ungefähr 2017 angefangen mit der Digitalisierung. Wir sind auch sehr gut vorangekommen. Durch Corona ist das unterbrochen worden, weil wir natürlich da stundenlang zu dritt eng beisammen gesessen haben. Wir haben versucht, das mit Glasscheiben und so weiter zu relativieren, aber die beiden anderen wollten dann eigentlich nicht mehr. Im Moment haben wir sehr viel andere Arbeit vor der Nase, aber wir werden das wieder anfangen, wir werden weitermachen. Und ob das mal dazu führt, dass man das sich auch im Internet anschauen kann, das kann ich jetzt noch nicht so konkret sagen, aber ein Ziel wäre das schon.
Ja, ist natürlich spannend, das macht die Sache natürlich auch einfacher, den Leuten das zugänglich zu machen, ne?
Ja.
Genau, dann wären wir genau bei so einer Frage. Wäre es jetzt für mich persönlich möglich, halt in die Akten Einsicht zu bekommen, so als Familienangehöriger? Oder wenn ich jetzt sag, ich möchte zum Thema von einem bestimmten Verein oder sowas, da würde man einfach, oder kann man da so auf euch zukommen und man würde quasi mit dir irgendwie einen Termin machen? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja, man kann auf mich zukommen, man kann mit mir einen Termin machen. Was ich leider nicht anbieten kann, im Gegensatz zum Beispiel zu Linz, einen separaten Raum, wo man sich dann hinsetzen könnte. Mhm. Man kriegt die interessante Akte vorgelegt und arbeitet die selber durch. Das geht bei mir leider nicht. Diese Räumlichkeiten habe ich nicht. Macht aber nichts, denn ich kümmere mich dann selber um das Thema, suche raus, präsentiere, was interessant sein könnte, diskutiere mit dem Interessenten. Es geht oft um Familienforschung, es geht aber auch um Sachfragen. Ne? Mhm. Und wir versuchen dann gemeinsam die Lösung zu finden.
Du sagst gerade, also grundsätzlich ist das möglich. Gibt es aber dann auch Akten, die vielleicht nicht zugänglich sind? Also reden wir jetzt mal über NS-Zeit in Deutschland oder sowas. Gibt es irgendwas, wo es quasi eine Sperre gibt, was quasi nur dem Stadtarchivar oder einem gewählten, ausgewählten Kreis von Personen vor oder denen das nur möglich ist, das sich anzuschauen?
Ja, NS-Zeit. Die Akten brechen abrupt 1934 ab.
Okay.
Man kann sich ganz gut vorstellen, warum. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob direkt, als die Amerikaner eingerückt sind, die Akten vernichtet wurden. Ich denke, da war wenig Zeit. Ich vermute eher, dass gewisse Leute nach dem Kriege Akten, die für sie unangenehm waren, vernichtet haben. Eine gewisse Kontinuität war ja nun auch hier wie an anderen Orten vorhanden. Aber ich sagte 34, die Nazis waren ja ab Januar 33 hier. Uns hat bei der Erarbeitung unseres Theaterstücks über den Bürgermeister Deku, das wir jetzt in diesem im August aufgeführt haben, sehr geholfen, dass wir nachvollziehen konnten, wie dieser Machtübergang hier stattgefunden hat. Und mit welchen rigorosen Methoden man alles, was nicht Nazi-affin war, hier rausgeschmissen und weggedrängt hat. Also das konnten wir nachvollziehen. Aber wie gesagt, dann irgendwann in 34 brechen die Akten ab.
Dann haben die Zuständigen, die sich damals die Macht geholt haben, dann entsprechend reine gemacht, bevor es dann zu Ende war.
Aber so. Es gibt natürlich auch andere sensible Themen. Nach dem Kriege hier hat es in der Kommunalpolitik eine sehr unruhige Zeit gegeben. So eine gewisse Grundaggressivität herrschte hier, nach meinem Eindruck. Ich kann das also anhand von zum Beispiel Wahlkämpfen ganz gut nachvollziehen. Und solche Sachen würde ich nie rausgeben. Da stehen zu viele Namen drin und das ist mir zu sensibel, das würde ich nicht tun.
Ja, also da bist du auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, es gibt Sachen, die dann vielleicht doch in der Geschichte bleiben sollten und nicht nochmal durchgekaut werden sollen.
Aber aus der Nazi-Zeit habe ich natürlich auch sehr brisante Listen. Hm. Ich habe die Liste sämtlicher NSDAP-Mitglieder, ich habe ihre Funktionen, die sie hier gehabt haben. Das würde ich niemals.
Ja. Da sollte man vielleicht ausgeben. Auch Geschichte sein lassen.
Ja.
Hast du denn aber vielleicht so auch irgendwelche, das war jetzt ein sehr ernstes Thema, aber vielleicht auch so ein paar Kuriositäten aus dem Stadtarchiv, wo man sagt, Wahnsinn, dass sowas da drin erfasst ist oder wo man sagt, was irgendwas Verrücktes, wo man sagt, okay, lustig, dass sowas tatsächlich dann auch im Stadtarchiv gelandet ist.
Naja, also direkt witzig fällt mir jetzt nichts ein, aber es gibt natürlich schon kuriose Geschichten. Zum Beispiel ein Streit mit einem Lehrer in Rhein-Breitbach, der also hier von Amts wegen ausgeführt wurde, der ein Zimmer seiner Dienstwohnung freigeben sollte für eine weitere Lehrerin und sich da absolut geweigert hat mit allen möglichen merkwürdigsten Argumenten. Und das hat also monatelang gedauert, völlig ergebnislos. Also das ist dann schon kurios, wenn man sowas nachliest.
Ja, also
oder in Erpel hat es auch so einen Fall gegeben, wo ein renitenter Lehrer also absolut nicht das machen wollte, was man ihm eigentlich angetragen hat zu tun. Und ja, man staunt also, dass es überhaupt möglich war. Denn man sagt doch immer, im Kaiserreich, das war so ein absolutistisches Regime, ne? Befehl von oben, jawohl, zack. Aber das war, also nach meinen Aktenstudien war das überhaupt nicht so. Und da entstanden dann solche Fälle.
Aber es ist halt schön, dass solche Kuriositäten dann auch so einen Weg in so ein Stadtarchiv finden, wo sehr viele offizielle Dokumente sind, wo einfach so ein Streit mit einem Lehrer dann drin ist. Sowas finde ich immer auch super witzig, wenn man auf solche Dokumente halt irgendwie dann stößt. Ne?
Ja.
Die Archivierung, das ist ja quasi ein Prozess, der immer weiterläuft. Das heißt, wie stelle ich mir das heute vor? Weil wir sitzen jetzt hier, letztendlich nehmen wir jetzt einen Podcast auf, der durchaus Berechtigung hätte, archiviert zu werden. Das heißt, wie geht ihr denn jetzt quasi aktuell vor? Das heißt, ihr sammelt ja auch das, was jetzt gerade passiert, weil es morgen schon wieder Vergangenheit ist, was wir heute machen.
Also eine sehr viel Zeit in Anspruch nehmende Tätigkeit von mir ist, das Zeitungsarchiv fortzuführen. Und zwar mache ich das nicht so, wie das früher war, einfach alles aufeinander stapeln, sodass man dann, sagen wir mal, ein Jahresband hat. Aber man hat dann trotzdem die Arbeit, nach Themen zu suchen. Ich mache das seit 2010 anders. Ich sortiere nach Themen. Ich habe 30 verschiedene Themenblocks, nach denen ich sortiere. Also zum Beispiel Kommunalpolitik, Kirche, Vereine, Schulen, solche Themen, ne? Mhm. Und das hat den Vorteil, dass spätere Generationen sehr viel gezielter nach einem Thema suchen können. Ja, macht viel Arbeit, aber mache ich gerne. Im Übrigen wird da dieses, ich habe es historisches Archiv genannt, weil keine neuen Akten mehr dazukommen, ja, keine Amtsakten, wird trotzdem immer reichhaltiger, weil ich doch eine ganze Reihe von Einlieferungen bekomme, in Form von Aktenordnern, zum Beispiel von Vereinen, die Protokolle, die Geschichten oder von der KG, ihre ganzen Veranstaltungen, die sie gemacht haben und so weiter. Sehr viele Mitgliederlisten sind natürlich dabei, ne? Man kann dann schauen, wer waren denn früher die Unkeler Bürger und was haben die gemacht. Ich bekomme eine ganze Reihe Fotos immer wieder.
Wollte ich gerade fragen. Also das ist
ja
auch,
ich habe
also
auch eine relativ große Fotosammlung. Videokassetten natürlich, da besteht das Problem, wie wird man die später noch verwenden können.
Ja, also heißt, da muss man auch wieder gucken, dass man quasi archiviertes Material wieder umarchiviert, damit es irgendwie dann noch
dauert. Ja, aber ich habe natürlich auch ein Abspielgerät aufgehoben, logischerweise. Ja. Ne? Also ja, es kommen immer wieder noch ständig neue Dinge dazu. Wir haben ja sogar Kleidungsstücke von der KG bekommen, also alte Uniformen und solche Dinge, ne? Oder auch Gegenstände. Ich habe ja eine große Vitrine voll mit Degen und Hüten und Gürteln und alles Mögliche.
Die Fahnen sind auch da, ne?
Ja.
Genau, Fahnen vom Junggesellenverein. Kann ich nämlich noch ein Anekdötchen raushauen. Das war die Pumpe. Also die ist eine rot-blaue Fahne mit der Pumpe drauf, die in der Pützgasse steht. Und das war Bruchhausener Kirmes. Samstags war die noch im Einsatz. Sonntags morgens sollte die ins Stadtarchiv. Ich war Fähnerich in Bruchhausen, habe dann mit meinem Kompagnon, oder der hatte dann unsere Fahne und hat damit geschwenkt und die ist bei Mitternachtsfinale kaputt gegangen. Die ist in der Mitte durchgebrochen. Und dann standen die Unkler da und dann so, ja, kannst du, dann nimm unsere. Weil ich ja schon ein bisschen Connections auch nach Unkel hatte durch meine Frau und habe dann mit der Pumpe geschwenkt und bin dann im Mitternachtsfinale noch über diese Fahne drüber gesprungen. Die Unkler, die hatten alle Puls ohne Ende und haben mich für bekloppt erklärt, dass die geht morgen ins Archiv. Und war ein sehr lustiges Anekdötchen. Deswegen weiß ich das nämlich, dass die Fahne auf jeden Fall auch im Stadtarchiv ist.
Ja.
Okay, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, was halt, dass viele kommen, also und die auch Sachen bringen. Wie sieht das konkret aus, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, ich habe alte Dokumente oder Fotos oder sowas, die, wo ich der Meinung bin, dass sie vielleicht im Stadtarchiv besser aufgehoben sind. Wie können die Leute da auf dich zukommen?
Die meisten tun es über den Geschichtsverein. Mhm. Oder eben auch über den Bürgermeister, über das Bürgermeisteramt.
Okay. Ja. Und wir haben jetzt gehört, du hast unfassbar viel Arbeit. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich interessiere mich dafür und mir ist das auch wichtig, dass diese Sachen erhalten bleiben und kann man sich mit dir in Verbindung setzen, um dich auch einfach zu unterstützen? Also quasi dann in dein Team zu kommen, da die Dokumente einfach mit weiter zu archivieren und dich da einfach zu unterstützen.
Ja, das wäre natürlich ein großer Wunsch von mir, dass ich noch mehr Unterstützung hätte. Also ich werde in 4 Wochen 80 und deswegen überlege ich schon längere Zeit, wie das denn weitergehen soll. Ja. Ich bin natürlich noch fit, aber trotzdem brauche ich einen Nachfolger oder zumindest mal einen Unterstützer.
Ja.
Und leider hat sich da bisher noch niemand gefunden.
Aber dann starten wir jetzt hier den Aufruf. Also wer da einfach, ich meine, es ist ja immer, ich sage auch immer, wenn man sich mal so ein Ehrenamt anguckt, man kriegt dann nicht direkt den Arm abgerissen. Man kann sich das auch erstmal ganz locker angucken, wenn man dann nach 2-3 Wochen merkt oder nach 2-3 Mal vor Ort, ja, das passt doch nicht für mich, dann ist das für die Leute meistens auch vollkommen in Ordnung, ne? Also von daher, meldet euch gerne beim Wilfried und schaut euch das Ganze einfach vielleicht mal an, ob das nicht vielleicht was für euch ist, ihn da zu unterstützen und vielleicht selber irgendwann Stadtarchivar zu sein und da einfach so ein bisschen in der Geschichte unterwegs zu sein.
Das würde mich sehr freuen und ja. Es gibt ja überhaupt keinen Zwang.
Genau.
Jeder kann das für sich entscheiden, aber reinschnuppern wäre ja schon mal ein guter Anfang.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich fand das super spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu irgendeinem speziellen Thema machen, wo wir vielleicht mal auch mehrere Leute an den Tisch holen oder so. Kommt mir gerade so als Idee irgendwie rein, dass man sagt, so man pickt sich mal ein Thema raus und hat quasi dann auch direkt den geschichtlichen Hintergrund mit dabei und dass wir vielleicht mal zusammenstöbern zu einem bestimmten Thema. Fände ich auf jeden Fall super spannend. Wir kommen zu unserer Abschlussfrage.
Ja.
Die jeder Podcast-Hörer, ich hab's schon wieder, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Letzte Folge schon, wir müssen wirklich die Frage mal wirklich offiziell noch online stellen. die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Wilfried, was ist Heimat für dich?
Ja, Heimat ist dort, wo ich mich wirklich wohlfühle, meine Freunde habe, mich zu Hause fühle und mich mit dem Ort identifiziere. Das habe ich hier in Unkel sehr gut geschafft.
Ich glaube, das freut auch viele, weil sonst hätten wir nicht so einen tollen Stadtarchivar. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke auch.
An alle Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt, 10 Minuten Heimat, der Podcast. Ciao.
10 Minuten Heimat, der Podcast, ist eine Produktion des Bürgervereins Unkel in Zusammenarbeit mit den Newtown Studios. Moderation Florian Pasen. Produktion und Realisation Martin Schmitz. Redaktion Newtown Creatives.